Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Meldet sich an diesem 19. Dezember 2021 zur 79. Ausgabe. Herzlich willkommen an diesem 4. Advent. Mein Name ist Leon Ginzel und ich bin heiß. Ich habe richtig Bock. Ich habe mich in Schale geworfen, ja, nach einem furiosen Spiel gestern Abend, auf das wir gleich zu sprechen kommen wollen. Aber vorher begrüße ich natürlich noch den Santa Claus von Friedrichshain, den Mann, der die Geschenke wiederbringen wird am 24. Dezember vielleicht. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten, aber auf jeden Fall ist er der Mann, der gerne nach 5 Sekunden einlocht, wie wir in unserem Intro gehört haben. Henning Schneider, grüße dich.
Ja, ich begrüße dich auch an einem, ich würde sagen, grauen Dezember-Sonntag. Wir haben den 19. Dezember und es ist der 4. Advent auch. Bist du in Weihnachtsstimmung? Ist die Weihnachtsstimmung jetzt langsam über 4 Adventssonntage so angewachsen, dass es jetzt kaum noch auszuhalten ist, dass es noch fast eine Woche ist?
Also ich würde liebend gerne sagen, ja, ich bin in Weihnachtsstimmung, weil ich bin ein Weihnachtsmensch, ja. Ich hasse Leute, die sagen, ich bin so ein Mensch, aber es stimmt wirklich, ich bin ein Weihnachtsmensch. Und ich liebe diese Atmosphäre einfach, diese Plätzchen. Gar nicht mal so dieses, dass man irgendwie so mit der Family rumhockt oder so, das nervt mich dann eher wieder. Aber was ich schön finde, ich meine, das hat auch schöne Seiten, aber nee, ich finde einfach diese ganze Atmosphäre schön, dieses Besinnliche. Im Optimalfall fällt sogar ein bisschen Schnee. Es sind schöne Lichter, es riecht gut nach Essen. Es gibt gutes Essen auch. Das mag ich. Und auch vor allem die Songs. Mir scheißegal, dass die jedes Jahr wieder die gleichen Songs sind. Ich singe sie und es macht mir Spaß. Und erfreue auch hier wieder das ganze Haus in meiner Weihnachtsmusik. Aber ich bin noch mal eine Woche dem ganzen Grau hier entflohen, ganz spontan, und war in südlicheren Gefilden unterwegs. Und da bin ich tatsächlich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung mehr gekommen. Bin komplett rausgerissen worden aus dieser eigentlich sehr schönen Stimmung. Und musste mir jetzt wieder so ein bisschen erarbeiten. Ja? Also das heißt, hier läuft jetzt gerade in Dauerschleife die Spotify-Playlist Weihnachtshits Classics. Damit ich jetzt wieder das ein bisschen aufsauge. Weihnachtsmarkt vielleicht heute auch noch mal gucken. Du hattest gestern Weihnachtsfeier, Henning. Wie sieht's aus? Kater-Level so von 1 bis 5 Glühweintassen, wenn 5 so richtiger Kater ist? Wie ist die Lage?
Ach, schöne Skala. Ja, wir hatten also im Team, also jetzt nicht in der kompletten Redaktion Weihnachtsfeier, sondern so im kleinen Team, haben wir zusammengesessen und ein bisschen was gegessen. Ofenkäse. Ich finde, das ist auch neben Raclette, eine der schönsten Sachen, die man mit Käse machen kann. Und haben gewichtelt. Hatte ich schon angekündigt, dass das Einzige, was mich ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringt, ist, dass ich da so ein Wichtelgeschenk noch kaufen musste. Das hat geklappt. Ich habe es auch noch verpackt und es ist auch ganz gut angekommen. Das war sehr schön, aber es ging auch sehr lang und dementsprechend, wir haben jetzt noch vor 12 gerade und also die Nacht war relativ kurz. Aber
oh, was heißt das? War gib sehr uns schön. Ein kurzes Gefühl.
Ich war, glaube ich, um 5 im Bett.
Ui, das ist aber eine sehr lange Weihnachtsfeier.
Das ist eine sehr lange Weihnachtsfeier, ja, aber man hat auch, ist ja bald Weihnachten, ne?
Und wart ihr unterwegs oder habt ihr euch irgendwo im Private Room getroffen?
In Private, privater Rahmen und nettes Beisammensein.
Okay. Ja. Aber gab es Glühwein?
Es gab keinen Glühwein. Es gab Wein, aber keinen Glühwein.
Oh Gott, das ist dann ja gar keine Weihnachtsfeier. Was ist das denn?
Die Wangen glühen ja auch von normalem Wein irgendwann.
Oh, du enttäuscht mich. Das enttäuscht mich wirklich. Naja, gut. Ja, aber du hast ja, Stichwort graues Wetter, du hast noch eine spannende Statistik für unsere Hörerinnen und Hörer rausgesucht, die wir jetzt noch gerne, bevor wir natürlich auf das Spiel, was uns alle beschäftigt, nämlich den Hertha-Sieg gestern Abend gegen Dortmund, zu sprechen kommen und alles andere, was an diesem 17. Spieltag, am letzten Hinrundenspieltag eine Rolle gespielt hat. Vorher werden wir noch einen kurzen Wetterexkurs machen, Henning, weil du hast Erschreckendes, muss man wirklich sagen, recherchiert.
Ja, das sind die Sonnenstunden. Also ich meine, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, es ist heute sogar, es ist halt grau. Es ist gar nicht so dunkel, wie man vielleicht denken könnte, aber es ist grau. Und die liebe Stadt Potsdam, die ja doch sehr, sehr nah an Berlin hier hängt, die hat sehr, sehr wenig Sonnenstunden abbekommen dieses Jahr, in diesem Dezember bisher. Dieses Jahr gar nicht, aber im Dezember. Und zwar gab es bisher 18 Sonnenstunden im ganzen Dezember. Und wir haben jetzt ja den 19., also es ist ungefähr eine Stunde am Tag, ist im Schnitt so die Sonne rausgekommen. Und das sind, habe ich mir sagen lassen, nur 46% von so einem normalen Sonnendezember gewesen. Also quasi weniger als die Hälfte der Sonne, die einem so zusteht, rein rechtlich, hat man als Potsdamer in diesem Jahr bekommen. Also so einen trüben Dezember gab es wahrscheinlich selten da, in der Hauptstadt Brandenburgs.
Ja, das ist natürlich dramatisch, muss man wirklich sagen.
Und heute, an diesem heutigen Sonntag, 0 Sonnenstunden.
Null Sonnenstunden, ja. Deswegen sind wir jetzt ja da, für euch, auch für euch in Potsdam, ja, um euch die Sonne durch die Bluetooth-Box oder eure Earpods oder wie auch immer ihr uns hört, vielleicht auch durch einen Stereo-Receiver.
Oder ja, einfach laut mit dem Handy im Bus hinten.
Ja, genau, oder so, in der letzten Reihe. Da scheint auf jeden Fall dann die Sonne, wenn ihr Doppelspitze den Fußball-Podcast hier Folge 79 hört. Und was haben wir heute vor? Wir haben schöne Sachen vor. Wir haben nochmal ein kleines Päckchen geschnürt, passend zum 4. Advent. Reden wir natürlich über den letzten Hinrundenspieltag, der nochmal, ja, durchaus überraschende Ergebnisse bereit gehalten hat. Unter anderem mit einem Hertha-Sieg gegen Dortmund, ja. Bielefeld schlägt Leipzig, um mal nur zwei Dinger zu nennen. Und auch ein paar andere spannende Entwicklungen rund um Vereine, die man ja schon so ein bisschen nicht abgeschrieben hatte, aber wo man gedacht hat, naja, die werden nicht so eine starke Saison spielen, die kommen jetzt wieder und andere bestätigen leider ihre schlechte Form. Das werden wir besprechen und dann kommt nach der Pause, werden wir nochmal einen kurzen Blick nach England werfen, denn da spielt sich wirklich was Dramatisches ab. Also keine, die haben auch wenig Sonne, aber vor allen Dingen haben sie auch gerade sehr zu kämpfen mit der neuen Coronavirus-Variante Omicron. Spricht man wahrscheinlich so in England so aus, Omicron. Wir machen Scherze drüber, anders kann man es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig verarbeiten, aber es ist so, dass auch London irgendwie jetzt den Katastrophenfall nochmal ausgerufen hat, habe ich erst heute Morgen gehört, weil die Kliniken drohen, wieder überlastet zu werden. Also da geht es drunter und drüber und die Premier League hat tatsächlich auch darunter zu leiden. Wie, das werden wir euch nochmal erzählen und auch nochmal hören, was Jürgen Klopp dazu sagt. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Ausblick, was so ansteht und vor allen Dingen eine kurze Zusammenfassung, wie wir so die Hinrunde bewerten, würde ich sagen. Ja. Aber lass uns nicht lange aufhalten, sondern reingehen in diesen 17. Spieltag. Gestern Abend, Berlin Olympiastadion, spärlich gefüllt, auch aufgrund von Corona, aber diejenigen, die da waren, haben ein tolles Fußballspiel gesehen. Das Hertha BSC gewinnt gegen Borussia Dortmund, immer ein Tabellenzweiter, mit 3:2 nach 0:1 Pausenrückstand. Ich weiß ja, du hattest Weihnachtsfeier, ne? Aber hast du so ein bisschen mit dem Live-Ticker gespielt und das verfolgt parallel?
Also ich habe den Anfang noch geguckt, bis zum aberkannten Tor der Hertha. Also die Hertha ist einzeln in Führung gegangen, das ist dann aberkannt worden wegen einer Abseitsposition. Und dann habe ich ausgemacht und gedacht, jetzt müssen sie ohne mich klarkommen und habe dann erst wieder drauf geguckt, als das Ergebnis feststand. Also ich habe mich da überraschen lassen. Es ist so, wenn man Skat spielt zum Beispiel, sagen ja erfahrene Spieler, sagen, Gutes nimmt man mit einem Mal auf. Das heißt, man nimmt nicht jede Karte, die so, also die werden ja so 3-4-3 werden ja verteilt, dann nimmst du nicht die ersten drei und guckst dir an, dann die nächsten vier, sondern du wartest, bis da die 10 Karten liegen und dann nimmst du die mit einem Mal auf. Und genauso habe ich es quasi mit dem Ergebnis gestern gemacht. Ich habe nicht quasi alle 10 Minuten drauf geguckt, sondern ich habe gedacht, ihr macht das, Jungs. Ich habe der Mannschaft einfach vertraut in dem Moment und sie haben mich nicht enttäuscht. Das hat sich ja in Mainz nicht unbedingt angekündigt, aber ich habe trotzdem dran geglaubt.
Ja, richtig, nachdem sie in Mainz ja 0:4 verloren haben. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt und da ja unter anderem eine Hertha, obwohl das war jetzt unter der Woche die Niederlage, die hätten wir auch in der letzten Folge gar nicht drin gehabt, aber trotzdem gab es ja dramatische Entwicklungen, unter anderem das 0:4 gegen Mainz. Und das haben sie gestern relativiert. Ganz überraschend. Ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hast vor dem Spiel, ich kann es nicht sehen, aber ist ja vielleicht auch ganz gut so. Weil du so ein bisschen befürchtet hast, dass wir das verlieren.
Ich habe immer dran geglaubt.
Ja, natürlich, klar. Ja. Nee, aber muss man sagen, um das mal so ein bisschen konkret zu machen, bei dem Spiel gestern, also die erste Halbzeit war auch von Hertha, ja, jetzt auch nicht mega gut. Sie haben, ich bin ein bisschen später gekommen, weil eigentlich wollten wir im Moabit im Valhalla gucken. Du erinnerst dich noch an das Valhalla, da haben wir früher ja auch das ein oder andere Spiel geguckt. Ja. Da gab es jetzt aber einen Pächterwechsel offenbar und der neue Pächter oder der neue Besitzer zeigt keinen Fußball mehr. Und dann mussten wir, dann mussten wir kurzerhand umswitchen und waren dann im The Lear, das ist so ein Irish Pub in der Flensburger Straße, by the way, in Moabit.
Ah, schön. Grüße.
Liebe Grüße. Den kannte ich schon, da war ich mal irgendwann, glaube ich, entweder ich war da mal oder ich wollte da hin oder so. Auf jeden Fall hatte ich ihn auf dem Schirm, dass da Fußball läuft. Und da haben wir dann geguckt. Und da kam ich aber erst so, kam ich genau, als Dortmund gerade das 1-0 geschossen hat. Da kam ich an. das war fantastisch. Ja, toll. Und dann habe ich so die Ende der zweiten Halbzeit quasi noch so gesehen, da war nicht mehr so viel zu holen. Naja, und dann sind sie in der zweiten Halbzeit wirklich sehr viel besser rausgekommen, haben auch gewechselt, Belfodil ja nochmal gebracht. Und dann ist Belfodil durch die halbe Dortmunder Hälfte marschiert und hat den Ausgleich gemacht. Richtig, richtig krass auch, also total abgezockt. Sich da nicht abdrängen lassen. Und dann dieser Sahneschuss von Marco Richter zum 2-1. Und dann sogar noch das 3-1. Also sie haben wirklich dann Dortmund, naja, nicht gegen die Wand gespielt, das kann man jetzt nicht sagen, aber sie haben Dortmund dann echt, ja, sehr eindrucksvoll geschlagen. Und dann gab es noch so ein bisschen Zitterpartie hinten raus, ne, nach dem Anschlusstreffer. Aber das haben wir dann zum Glück nach Hause gebracht. Ey, das war wichtig, ganz wichtiger Sieg auf jeden Fall. Vor Weihnachten, gerade nach dem 0-4. Und jetzt gehst du halt mit einem viel besseren Gefühl natürlich in die Winterpause, ne? Weil du hast den Tabellenzweiten geschlagen und das war mega wichtig. In der Tabelle auch krass nochmal nach oben gegangen jetzt, ne?
Ja, ich finde es aber auch bezeichnend, dass mal wieder, wie so oft, ein 2-1 nicht gereicht hätte nach hinten raus, weil das Gegentor doch noch kommt. Also wie in Frankfurt, als sie dann 2-0 geführt haben, gewinnen sie es 2-1. Gegen Leverkusen, wenn man 1-0 führt, kurz vor Ende, kriegt man die 3 Punkte nicht. Mhm. Und auch in diesem Fall war es jetzt quasi wieder nötig, mit 2 Toren zu führen. Das 3-1 kam ja zum Glück, sodass man es dann noch 3-2 gewinnen kann. Aber also die Fähigkeit, eine knappe Führung kurz vor Schluss dann noch über die Zeit zu retten, die ist jetzt auch noch nicht da gewesen gegen Dortmund.
Ja. Ja.
Aber trotzdem.
Ja gut, ich meine, es ist immer noch Dortmund, ne? Das darf man auch nicht vergessen so. Aber
ja.
Klar, also wir haben nach wie vor eine der schlechtesten Abwehren der Liga. Ne? Ich glaube sogar fast, wir haben nach Kräuter führt die meisten Gegentore. Ja. Also haben ein Torverhältnis von minus 15. Das ist wahnsinnig schlecht. Davon ja auch in 2 Spielen alleine irgendwie 11 Gegentore gegen Bayern und gegen Leipzig. Also Leipzig. Das ist natürlich auch räudig. Aber ja, also das wurde jetzt immer wieder auch in der Nachanalyse und davor auch von Korkut gesagt, wir wollen mit Mut auftreten. Das haben sie dann echt gemacht, überraschenderweise. Und man muss aber sagen, dass Marco Richter ist somit der beste Transfer von der Hertha eigentlich in dieser Saison gewesen. Oder ist der beste Transfer, kann man, glaube ich, muss man gar nicht lange drüber reden.
Das war jetzt, glaube ich, sein Mann der Hinrunde, würde ich schon sagen.
Ja, ich glaube, 6. oder 7. Saisontor. Soll ich nochmal kurz nachgucken? 5. Sorry. Aber genau.
Es kommt einem mehr vor.
Echt gut, ja.
Das war vor allem wichtige Sachen in, hat er auch in Frankfurt das 1-0 gemacht, meine ich.
Ja,
auf jeden Fall. Also wichtige Buden, auch so Spiele, die halt diesen einen Push brauchen, wo es ganz gut läuft, ganz gute Chancen rausgespielt werden. Und das Hertha-Problem ist, dass dann kein Tor fällt und man den Gegner damit aufbaut. In den Situationen hat er häufig getroffen, die 1-0 gemacht. Und jetzt auch gegen Dortmund ein Doppelpack. Wahnsinnig, wahnsinnig gut eingeschlagen, der Transfer. Das sind ja auch, also man holt dann so Leute, die sehr, sehr vielversprechend aussehen, die dann nicht so einschlagen unbedingt. Und dann kommt so ein Marco Richter, wo man vielleicht am Anfang dachte, ja gut, mal gucken. Mhm. und der schlägt dann eine Granate und macht da die Buden und hält auch die Hertha so ein bisschen am Leben. Ich will gar nicht wissen, glaube ich, wo wir stehen würden ohne die Marco-Richter-Tore.
Ja, und Jovetic, habe ich auch gerade mal nachguckt, ist gestern ja spontan ausgefallen noch. Es war sowieso so, dass mit Boyata ist auch noch ausgefallen. Also wir hatten gestern echt noch zu kämpfen mit vielen, vielen Verletzungen und haben dann trotzdem da wirklich dafür echt gut was auf den Rasen geschickt und eine gute Präsenz gezeigt und so auch. Genau, und Jovetic hat auch 5 Tore. Also ich glaube, so die beiden sind wichtige Faktoren mittlerweile. Es ist ganz, ganz gut so, dass wir da irgendwie ein paar Leute haben, die verlässlich treffen oder zumindest regelmäßig treffen. Ja, Dortmund.
Auch gut gefallen nach gestern ist Ekelenkamp mal wieder, unser Liebling auf der Außenbahn.
Jürgen.
Mehrmals Situation gewesen, wo Dortmund sehr hoch, sehr aggressiv gepresst hat und die Hertha den Ball da nicht verloren hat und auch mal mit mehreren schnellen Kurzpässen, gerade über die linke Seite, Mittelstädt, Ekelenkamp, da ganz gut den Ball gehalten hat und auch gegen das Pressing dann wieder quasi den Ball dahin bekommen hat, wo Platz ist, weil wenn die Leute pressen, ist ja immer irgendwo Platz auch und das Problem ist halt, dass du den Ball dann nicht an den vielen Füßen vorbeikriegst und das hat ganz gut geklappt in einigen Situationen in der Anfangsphase, viel mehr habe ich ja nicht gesehen, außer die Zusammenfassung und da ist mir der gute Jürgen Ekelenkamp mal wieder sehr positiv aufgefallen.
Ja, ist ein Guter. Ist ein Guter, der noch ein bisschen, der hat auch noch Zeit, aber ist an für sich ein Guter. Ja, Dortmund hingegen, das war ein Rückschlag, muss man ganz klar sagen. Also das sind jetzt 9 dicke Punkte auf Bayern. Je nachdem, wie Leverkusen heute spielt, haben sie da noch ein Polster so auf Platz 3, aber das ist jetzt ja nicht der Anspruch. Sie wollen ja natürlich immer oben irgendwie mitspielen. Und Marco Rose, da hören wir mal kurz rein, hat danach bei Sky Folgendes gesagt zum Auftritt seiner Mannschaft bei der Hertha.
Ich glaube nicht, dass wir über Einstellung reden, sondern wir reden über Haltung. Also, dass die Jungs wollen, das ist klar. Aber am Ende des Tages hat Berlin uns heute über einen leidenschaftlichen Kampf, und es ist nicht der erste Gegner, und über diesen Sieg dann auch unbedingt wollen, nach 0-1 Rückstand in einer schwierigen Situation für sie, haben sich den Sieg verdient und wir gehen mit leeren Händen.
Ja. Wir gehen mit deren Händen. Danach kam dann auch, das fand ich auch krass, ist er relativ hart auch mit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Also er wirkte in diesem gesamten Interview sehr, ja, fast schon resignierend. Auf jeden Fall so ein bisschen, ihm fehlten manchmal auch so die, also nicht die Antworten, aber so er hat dann schon auch gesagt, ne, was man ändern muss und so. Also will halt an die Einstellung ran und an die, sozusagen an die Bedingungslosigkeit der Spieler und so. Und dann meinte der Sky-Reporter so, naja, aber Charaktere kann man eben schwer ändern. Sagt er, ja, das stimmt schon, aber wir müssen halt im Training irgendwie versuchen, dann so an der Haltung, an den Soft Skills sozusagen zu arbeiten. Aber das fand ich bemerkenswert. Also es wirkte so ein bisschen, ja, fast schon, dass er nicht ganz weiß sozusagen noch, was er machen soll. Aber ja, ich meine, die sind auch in der Champions League in der Vorrunde rausgeflogen. Jetzt spielen Europa League, glaube ich, noch, ne?
Ja.
Was ja auch nicht unbedingt so das ist, was man in Dortmund, glaube ich, möchte. Ja, da fällt mir nur ein Name ein, der letzte Saison da ein bisschen besser funktioniert hat, nämlich Edin Terzic. Was macht der gute Mann eigentlich?
Ja, der ist jetzt im Hintergrund und zieht da die Fäden. Ja, Dortmund und Bayern driften halt doch immer weiter auseinander, merklich. Also jetzt die 9 Punkte in der Bundesliga und auch in der Champions League. Dortmund als Dritter da in die Euroleague runtergerutscht. Ja. Die Bayern mit 6 Siegen aus 6 Spielen. Eines der Teams, die da geglänzt haben in der Gruppenphase und gar keine Probleme hatten. Da scheitert man so ein bisschen am eigenen Anspruch auch. Und natürlich will Dortmund oben mitspielen und will erster Bayernjäger sein. Und das wird jetzt einfach schwierig. Also Lothar Matthäus, kommen wir vielleicht gleich auch beim Bayern-Spiel noch drauf, aber Lothar Matthäus hat jetzt nach dem Hertha-Spiel gesagt bei Sky, man darf den Bayern jetzt gratulieren zum Titel, weil die Bayern haben, das darf man verraten, gewonnen gegen Wolfsburg und Dortmund hat es verloren in Berlin und damit sind es 9 Punkte und weil die Tordifferenz, darüber wird Dortmund nicht mehr Meister werden, weil es sind jetzt 40 Tore plus für die Bayern und 15 Tore plus für Dortmund aktuell. Und deswegen sind es also quasi 3 Siege und ein Unentschieden, die man da den Bayern noch, also 3 Niederlagen und ein Unentschieden, die man den Bayern noch in die Schuhe schieben müsste, damit Dortmund da vorbeiziehen kann. Und gleichzeitig müsste Dortmund alles gewinnen. Also, ich meine, Rückrunde ist nochmal lang und mit der Mehrfachbelastung für die Bayern auch ist da vielleicht auch nochmal was zu holen. Aber die allzu große Hoffnung wird da jetzt unterm Weihnachtsbaum nicht herrschen bei den Dortmundern.
Nee, auf gar keinen Fall. Das hast du auch gesehen, da gab es immer den Kameraschwenk auf die Bank, wo dann irgendwann Reus, Brandt und Witzel, glaube ich, saßen und alle 3 sahen so richtig bedröppelt aus. Also das war dafür, für dieses Bild ist das Wort bedröppelt, glaube ich, erfunden worden. Und ja, ich meine, letztendlich, ist es halt auch hart gegen die Bayern, in der Bayern ist jetzt ja auch nicht mega krass drauf. Ich meine, die haben auch gegen Gladbach 0-5 verloren im Pokal, ja. Also ich bin jetzt auch nicht die heftigste Saison aller Zeiten. So, das ist davon auch nicht vergessen. Und haben auch in der Liga schon das eine oder andere Spiel abgeschenkt. Aber sind halt insgesamt stabiler und insgesamt irgendwie mit einem besseren Konzept offenbar ausgestattet. Und natürlich auch mit einem besseren Kader im Vergleich. So, das darf man auch nicht vergessen, dass da irgendwie mit Robert Lewandowski einfach mal, ja, einer der besten Fußballer der Welt spielt. So, und das alleine ist ja schon ein Riesenfaktor. So, und dementsprechend ist es auch schwer, da ranzukommen. Und jetzt muss Dortmund auf sich schauen und da irgendwie erstmal sich wieder in den Griff kriegen und dann konkurrenzfähig gegen die Bayern sein. Also, das ist jetzt die Marschroute, denke ich, für die. Und sie sind ja im Pokal noch dabei, im Vergleich zu den Bayern eben auch. Das heißt, da können sie ja auch noch was holen. Also, ja, da würde ich jetzt mal noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber ja, es ist natürlich keine geile Situation. Das ist auch völlig, völlig klar. Und da würde ich Lothar auch recht geben, dass die Meisterschaft ist durch. Also ich glaube nicht, dass sie dann am rankommen werden. Das glaube ich irgendwie nicht.
Ja, man hofft ja immer noch, dass es noch spannend werden kann. Und was sind schon 9 Punkte, aber,
aber
die Aussichten, dass also, das nochmal knapp wird.
Der Meisterschaftskampf hat mich in den letzten Jahren nie interessiert. Natürlich, weil es auch wirklich nie spannend war. Ne? Das ist ja auch so. Aber es hat mich halt einfach nie wirklich gefuchst so. Und ich wollte gerade mal gucken, sie spielen gegen St. Pauli auswärts im Pokal in der nächsten Runde. Aber der Meisterschaftskampf war ja in den letzten Jahren nie wirklich spannend. Also immer so, keine Ahnung, dass es dann mal ein bisschen enger wurde. Aber weißt du, letztendlich ist mir auch egal, ob Dortmund oder Bayern Meister wird. Ich finde beide Vereine mittlerweile nicht mehr, also Bayern schon lange nicht mehr so sympathisch und Dortmund auch durch verschiedene Aktionen auch nicht unbedingt so der sympathischste Verein der Welt. Und klar, man wünscht sich so Verhältnisse wie in der Formel 1, wo es dann irgendwie im letzten Rennen, in der letzten Runde erst entschieden wird. Aber können wir, glaube ich, nicht auf den Fußball übertragen, leider.
Das fürchte ich auch. Aber so spannend war es in der Formel 1 ja auch nicht immer. Aber das war natürlich eine Wahnsinnssaison da jetzt. Also das Finish. Ja.
Unfassbar.
Der Abstiegskampf würde uns wahrscheinlich mehr interessieren als der Meistertitel oben. Oder halt auch, wer die Plätze 2 bis 7 oder 6 bekommt.
Ja.
Also Kampf um Europa und Abstiegskampf. Ich meine, Greuther Fürth ist natürlich so ein bisschen.
Ist weg.
Mit 5 Punkten aus der Hinrunde. Man sagt ja 40 zum Klassenerhalt, 20 wären schön, es sind 5. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und aber dann ist quasi vom Platz 17 Arminia Bielefeld mit 16 Punkten bis Platz 11, unsere blau-weiße Hertha, mit 21 Punkten sind es gerade mal 5 Punkte zwischen 17 und 11.
Ja.
Das ist jetzt schon eng und das wird nach hinten raus nochmal ein richtiger Kampf, glaube ich. Also ich glaube, der Abschiedskampf wird richtig spannend dieses Jahr.
Ja, lass uns das vielleicht in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen aufrollen, wenn wir so ein bisschen die Hinrunde bilanzieren. Aber da bin ich vollkommen bei dir, weil ich glaube, ich meine, das ist ja auch jedes Jahr leider so oder jede Saison so, dass man dann sagt, der Kampf um Europa und Abstiegskämpfe, das, was dann spannend ist. Aber gut, was bleibt uns anders übrig? Ist nun mal so. Du hast die Bayern schon angesprochen. Die haben ja gegen einen Verein gewonnen am Freitagabend, der auch eine Entwicklung durchgemacht hat in dieser Saison, bereits in der Hinrunde, gegen den VfL Wolfsburg. Sie haben 4-0 gewonnen. Wolfsburg hat damit die 5. Niederlage in Folge eingesteckt. Und man fragt sich so ein bisschen auch, Florian Kohfeldt, war das wirklich so eine gute Entscheidung? I don't know.
Dieser Podcast war ja von Anfang an kritisch, weil man Kohfeldt ja mit einem sehr sympathischen Verein Werder Bremen verbindet. Und da jetzt quasi zum grün-weißen Nordrivalen Wolfsburg, der nicht ganz so viel Tradition und Sympathie ausgestattet ist, in den Augen vieler, zu wechseln, war ein bisschen seltsam als Move. Aber ja, der Erfolg bleibt jetzt ein bisschen aus. Also ich finde, die Pandemie schlägt, also die bewegt sich ja wellenartig. Wir hatten ja die 4. Welle hinter uns, jetzt kommt die 5. wahrscheinlich mit Omikron auf uns zu. Und genauso ist es auch mit den mit der Erfolgsbilanz von Wolfsburg, weil die sind sehr gut gestartet in die Saison, das vergisst man zum Hinrundenende wieder. Die haben die ersten 4 Spiele gewonnen und im 5. dann unentschieden, damals noch unter Marc van Bommel, waren Tabellenführer, haben quasi die Tabellenführung an die Bayern abgegeben damals. Und nach diesem Unentschieden folgten dann 4 Niederlagen. Also es war quasi so 4 Siege, Unentschieden, 4 Niederlagen. Dann kam die Talsohle, dann wurde nach dem Freiburg-Spiel Marc van Bommel entlassen. Und dann kam Florian Kohfeldt und startete auch erstmal erfolgreich mit 2 Siegen. Dann kam das Unentschieden so als Höhepunkt der Welle, wie sagt man, wo die Welle bricht, die Gischt. Nein, müssen wir mit dem Surfer nochmal nachfragen in Flensburg. Und dann kam dieses Unentschieden.
Der Wellenkamm.
Der Wellenkamm, genau. Jürgen Wellenkamm. und jetzt kommt quasi wieder die Talsohle mit 5 Niederlagen am Stück. Unter anderem ja auch gegen Mainz, Union. Also auch Spiele, wo man es nicht erwartet hätte unbedingt. Ich meine, gegen die Bayern ist in Ordnung. Aber was mich irritiert hat, war, Kohfeldt hat vor dem Bayern-Spiel gesagt, mit 4 Niederlagen im Rücken und der Winterpause nach dem Spiel vor Augen, dass man jetzt da völlig befreit nach München fahren kann, weil da erwartet eh niemand was von uns, da können wir befreit aufspielen und eigentlich nur gewinnen, so der Tenor. Und dann haben sie wahnsinnig defensiv gestanden. Also Wout Weghorst stand da als offensivster Mann da am Mittelkreis in der eigenen Hälfte und war der Einzige, der so ein bisschen mal einen Ball angelaufen hat. Und die Bayern konnten quasi bis zum Strafraum der Wölfe, mussten die gar nicht groß kombinieren, weil die konnten da einfach hin. Und also ich fand, das war nicht ein Auftritt, mit dem man frei aufspielt, weil man jetzt eh nichts zu verlieren hat und gegen die Bayern nochmal zeigen will, dass man es auch kann, um dann nach 4-0 zu verlieren. Also ich war sehr irritiert.
Ja, nicht nur du wahrscheinlich, sondern auch alle Wolfsburg-Fans. Das ist auch so eine Sache, ich verstehe das auch wieder nicht in Wolfsburg, ja. Diese fehlende Kontinuität, dann gibt doch Marc van Bommel erstmal eine Chance. Klar hat er vielleicht irgendwie ein paar Spiele in Folge verloren, aber so lange war er ja auch noch nicht da. Also dann ihn wieder so überhastet zu entlassen, nur weil er da diesen Wechselfehler gemacht hat, ja. Nein, aber weißt du, so, keine Ahnung, das ist irgendwie so. Und dann mit Kohfeldt jemanden zu holen, der ja auch in Bremen jetzt hinten raus nicht die beste Leistung gebracht hat, das muss man auch mal so sagen, ja. Also der ist zweimal fast abgestiegen mit denen. So, und einmal ist er abgestiegen mit ihnen, so. Oder beziehungsweise hat Thomas Schaaf denn da die letzten Spiele gemacht. Aber weißt du, so einmal fast abgestiegen und dann der zweite Saison auch wieder hinten drin gestanden. Also kein Erfolgscoach in dem Sinne, ja. Und keine Ahnung, also merkwürdige Entwicklung generell da in Wolfsburg, die ja so gut eigentlich letztes Jahr waren und dann, ja, aber auch da wieder Trainer wechseln, ne? Glasner, der zu Frankfurt geht. Und das ist übrigens meine neue Hypothese. Ich glaube, dass so ein bisschen Butterfly-Effekt, nur in dem Fall ist es der Terzic-Effekt. Weil wenn mit Edin Terzic hat alles angefangen, wenn der nicht in Dortmund, also wenn der in Dortmund sozusagen gehalten worden wäre als Cheftrainer, dann wäre alles andere in diesem labilen System, in diesem Dominostein-System nicht zu Fall gebracht worden, ja, weil dann wäre Rose bei Gladbach geblieben, Glasner wäre bei Frankfurt geblieben. Bei Wolfsburg geblieben? Oh Gott, jetzt komme ich schon das gleich ineinander. Also, genau. Und also du weißt, was ich meine. Das war ja alles, hing ja alles miteinander zusammen, ja. Hütter, der dann irgendwie zu Gladbach gegangen ist. Dann brauchte Frankfurt einen neuen Trainer. Hat Frankfurt sich Glasner geholt und so weiter. Also diese ganzen Entwicklungen hingen ja eigentlich nur mit Terzic zusammen. Alles begann mit
Terzic. Auf einmal versinkt die Tabellenspitze da irgendwo in der Bedeutungslosigkeit im Mittelfeld. Ja, das stimmt. Das ist Terzic, der BVB hat mit Terzic wie so einen Stöpsel gezogen und jetzt gluckert da die ganze Badewanne ab.
Ja, außer Frankfurt, die haben sich jetzt wieder stabilisiert, da kommen wir gleich noch zu. Da scheint mit Glasner scheint da auf jeden Fall was zu funktionieren. Kurze Pavard-Story noch. Hast du die als Merker noch aufgeschrieben?
Ja, das war kurios. Im Bayern-Spiel, es stand bereits 3-0. Der Keks war geknuspert, der Fisch geputzt. Und man dachte, kann dieses Spiel einem noch was bieten? Also abgesehen davon, dass Lewandowski noch einen Rekord aufgestellt hat später. Einen Rekord geknackt hat zumindest.
Welchen eigentlich?
Die meisten Tore in einem Kalenderjahr.
Hey!
Das hat nämlich Gerd Müller 1972 auch aufgestellt. Das war das Jahr, wo er auch die meisten Tore in einer Saison Rekord aufgestellt hat, den Lewandowski letzte Saison geknackt hat. Und auch in einem Kalenderjahr waren es die meisten Tore. Und das hat er jetzt mit seinem Treffer auch geknackt. Also der doppelte Müller-Knacks bei Lewandowski. Aber abgesehen davon, was konnte er dieses Spiel noch bieten? Und das war eine kuriose Pavard-Story, denn der ist irgendwann, sollte Tillmann kommen, für Musiala ursprünglich. Und dann ist Musiala auch schon, hat sich so leicht aufgemacht, rauszugehen. Und da war aber Pavard plötzlich eigenständig hat er den Platz verlassen, ist in die Katakomben. Und man wusste nicht so richtig, warum. Also es war jetzt auch nicht keine Verletzung zu sehen. Also der ist da relativ agil rausgegangen. Und da war kurz Verwirrung, dann haben die ein bisschen weitergespielt. Musiala ist erstmal draufgeblieben. Auswechselspieler stand bereit. Und dann ging das Spiel weiter und irgendwann kam er wohl wieder. Und Julian Nagelsmann hat später in der Pressekonferenz gesagt, dass er wohl beim Rausgehen auf Französisch gesagt hat, er müsse mal auf Toilette. Und Julian Nagelsmann hat wohl in der Schule Französisch gelernt, ohne das jetzt so super fließend zu beherrschen, wie er selbst sagt, aber das hätte noch gereicht, um das zu verstehen. Und dann sei der irgendwann wiedergekommen. Mittlerweile war dann der Wechsel vollzogen. Also Pavard ist dann quasi ausgewechselt worden in Abwesenheit. Und Musiala ist draufgeblieben. Dann kam er irgendwann zurück und hat dann festgestellt, achso, ich bin ausgewechselt und dann gehe ich mal zur Bank. Und das hat wohl für einige Schmunzler da gesorgt auf der Bank, dass er wohl, also sich quasi selbst ausgewechselt hat, weil da ein sehr dringendes Geschäft gewartet hat in den Katakomben auf ihn. Und das hat wohl keinen Aufschub geduldet. Ich meine, es war auch, also so viel zu spielen war nicht mehr. Aber klar, mit Handshakes am Ende, man ist ja, das dauert immer länger, als man denkt. Auf der Uhr ist es dann noch 10 Minuten, aber weiß man ja selbst, es dauert einfach viel länger, bis man da rauskommt aus dem Büro. Und dann lieber gleich mal Tatsachen schaffen.
Ja, und vor allem, wenn es wirklich dringend ist. Ich erinnere mich, es gab schon mal eine Situation, wo einer auch einfach komplett rausgelaufen ist. Und zwar, also wo dann auch klar war, okay, das ist wirklich dringend jetzt gerade. Und wenn es dann, naja, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber manchmal merkt man ja, dass es vielleicht auch nicht mehr die 10 Minuten hält. Ja, schöne Story von Benjamin Pavard da noch. Kommen wir zu einem sehr spannenden Match eigentlich am Spieltag, das dann vom Ergebnis her vielleicht gar nicht so interessant war, aber trotzdem nochmal eine Aussagekraft hat, nämlich Hoffenheim gegen Gladbach. Hoffenheim ist ja so ein bisschen auch heimstill und leise dann nach oben geschlichen, in Richtung Tabellenplätze 3 bis 5 sogar, was ja echt erstaunlich ist, ja. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, aber die haben sich da wirklich, ja, stabilisiert und ist auch so eine Mannschaft, die hat man einfach nicht auf dem Schirm, weil man sie nicht mag. So, und das ist natürlich immer Vor- und Nachteil, ja. Vorteil für die, ja, weil sie dann irgendwie machen können, was sie wollen und keiner beachtet sie so wirklich und sind plötzlich auf Platz 4. Ja. Naja, spielen gestern dann gegen Gladbach 1:1 und Gladbach ist ja so ein bisschen eine der Krisenmannschaften der Hinrunde, muss man sagen, mit viel Schatten und wenig Licht und gestern dann halt auch mit zum nächsten Nackenschlag, nämlich mit einem Ausgleich wieder in der 91. Minute, nachdem sie die ganze Zeit 1:0 geführt haben.
Ja, eigentlich Der Hertha-Effekt. Das ist eigentlich der Klassiker, vorhin schon angesprochen, dass wenn die Hertha nicht mit 2 Toren führt, kurz vor Schluss, dann wird das kein Sieg.
Ja.
Und so war es jetzt auch. Also Gladbach hätte diesen Dreier natürlich wahnsinnig gebraucht und führen da kurz vor Schluss und ja, kriegen dann einfach den Druck nicht auf den Ball und dann ist es ein ärgerliches Gegentor da in der Schlussphase.
Ja.
Und dann steht man, also mit leeren Händen ja nicht, aber gefühlt halt auch mit leeren Händen da, weil ein Punkt, da tritt man halt auf der Stelle, wenn man da aktuell Platz 14 überwintert Gladbach. Das ist natürlich weit weg von den Ansprüchen und in der Entstehung auch einfach ärgerlich. Und vor allem, du hast ja die Mannschaft ist ja die Mann, das sind dieselben Spieler, auch wenn einige fehlen, aber man denkt sich dann, ja klar können die gegen Hoffenheim jetzt führen. Man wundert sich auch gar nicht, oh, warum führt jetzt Gladbach gegen Hoffenheim, weil das einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft ist im Grunde, die ihre PS nicht auf den Rasen kriegen, wie man sagt. Und am Ende, ja, reicht es dann doch nicht zum Sieg. Und da muss man auch gucken, was jetzt die Winterpause bringt, die ja sehr kurz ist, und wie es dann im Januar weitergeht.
Ja. Sie haben Folge, da haben sie ja auch schon so leicht geschwächelt. Da war noch so offen, wie sie gegen Köln spielen. Und dann haben sie ja, nee, gegen Freiburg, Entschuldigung. Und dann haben sie ja gegen Freiburg dieses unfassbare, war es ein 5:0? Oder sogar ein 6:0?
Es war deutlich.
Naja, auf jeden Fall lagen sie doch so schnell wie nie zuvor hinten. Ich glaube, es war sogar ein 6:0, ne? Ja, sie haben 6:0 zu Hause verloren. Das war ja so völlig absurd. Und zwar stand es ja schon zur Halbzeit, glaube ich, 6:0. Das war ja. Genau, das war so richtig, richtig krank.
Ja.
Und Ich weiß nicht, dass wir davor so ein bisschen bei unserer Montagsprophezeiung darüber geredet haben, beziehungsweise ich habe so gesagt, ich erinnere mich noch daran, dass ich gesagt habe, naja, mal abwarten, wenn sie jetzt richtig untergehen gegen Freiburg, dann könnte der Stuhl von Adi Hütter ja auf jeden Fall wackeln. Aber keiner hätte so gedacht, dass es dann wirklich so krass kommt. Dann kam es so krass, aber Adi Hütter ist immer noch im Sessel und Max Eberl will wohl offenbar auch an ihm festhalten. Gut. Ja. Abwarten.
Ja, nach 37 Minuten stand 6-0.
Ja. Wahnsinn.
Das ist schon amtlich. Ja. Und ja, ich find's nach wie vor gut, wenn dem Trainer auch ein bisschen Zeit gelassen wird, auch wenn es nicht so läuft am Anfang. Es ist ja auch jetzt keine Interimslösung gewesen, sondern auch so ein Wunschcoach. Klar, man hätte gern Marco Rose behalten, der ist dann gegangen und hat sich dann überlegt, wen wollen wir holen. Dann hat er dieses Trainer-Domino da mitgemacht und hat Adi Hütter geholt und den jetzt rauszuschmeißen, das wäre einfach Quatsch, weil wen holt man dann auch? Also dann kann es ja nur eine Notlösung sein und das bringt ja auch nichts.
Ja, und Kohfeldt ist auch nicht auf dem Markt. Ne? Also nur mal so. Höchstens Pal holen.
Wir können ja tauschen vielleicht. Der Traineraustausch.
Aber das ist auch schon wieder so geil, dass irgendwie darüber geredet wird, jetzt auch bei Hertha, dass jetzt Teil von Korkut ja nur eine Übergangslösung ist und wer dann jetzt kommt für ihn stattdessen schon, wo ich also denke, lass ihn erstmal machen. Ich meine, ich sehe es auch eher so, dass er so vom ganzen Format eher jemand ist, der jetzt kurzfristig vielleicht helfen kann, aber who knows, ja? Also lass uns ihm erstmal eine Chance geben und dann weiterschauen. Das war Hoffenheim gegen Gladbach 1-1, ja. Hoffenheim bleibt weiter oben, Gladbach sogar jetzt noch hinter Hertha, muss man auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Hätte sich, glaube ich, auch keiner gedacht vor der Hinrunde. Und ein anderes Team, das sehr stabil weiterhin, nämlich auf Platz 6 überwintern wird, ist Union Berlin, die gestern in Bochum ganz knapp 1-0 gewinnen, so eine kleine Durststrecke, damit wir wettmachen. Und Urs Fischer feiert, das fand ich ganz interessant, seinen ersten Sieg als Union-Trainer direkt vor Weihnachten. Das gab es noch nie, dass er sein Team mit einem Sieg zum Tannenbaum geschickt hat. Und das konnte er jetzt machen, das ist ja auch mal schön. Es gab aber auch ein paar hässliche Szenen gestern, denn es flogen die ganze Zeit über von der Tribüne in Bochum Bierbecher und Feuerzeuge in Richtung Union Bank und wurden auch Rani Khedira wurde wohl auch getroffen von Gegenständen und so bei seiner Auswechslung da an der Seite und so. Also es waren wirklich keine schönen Szenen. Und der Siegtorschütze des gestrigen Tages, Max Kruse, hat das dann zum Anlass genommen und nach dieser Partie, nach dem Sieg von Union, noch ein paar Liebesgrüße an die Bochum-Fans geschickt bei Instagram. Und das hören wir uns mal kurz an.
Solche Siege wie heute, die schmecken einfach am besten, würde ich sagen. Maschallah. So, und was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80-90% der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nix, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss.
Oh Gott, ey, der Typ ist auch ein bisschen durch, ey. Wahnsinn. Was hältst du von ihm? Er hat ja unter der Woche geheiratet, by the way. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, Grüße, Glückwünsche. Alles Gute.
Ja.
Ja, es ist, ja, also Max Kruse ist ja bekannt auch für Eskapaden und mal auch 10.000 Euro in einem Taxi vergessen und sowas. Also ich würde sagen, wenn man da jetzt einen Platz voller Ruhrpott-Assis hat und man stellt ihn da so in die Mitte, er kommt halt nicht aus dem Ruhrpott, ne? Würde ich sagen. Daran erkennt man ihn.
Ja, also ich glaube
Oder kommt er aus dem Ruhrpott?
Ich glaube, er kommt irgendwie aus dem Norden, oder? Aber auf jeden Fall. Also, man muss ja eins sagen, er ist ein Typ, ja, und wir beschweren uns ja oft darüber, dass im Fußball die Typen fehlen. Und das kann man ihm ja wirklich nicht absprechen, dass er einen Charakter hat und ein Typ ist und ein verrückter Kerl ist und auch noch gut Fußball spielen kann. Gestern ja auch wieder mit einem Tor dafür gesorgt hat, dass, mache Traumtor, ja. Also, dementsprechend, er liefert halt auch so und so ein bisschen wie Ibrahimovic, wenn du dir viel Scheiße erlaubst, musst du halt auch dann auf der anderen Seite liefern und das macht er. Und klar ist er trotzdem ein kleiner Assi, Das ist klar, das weiß er, glaube ich, auch. Aber vielleicht ein sympathischer Assi. Und impulsiv natürlich auch. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich auch eher impulsiv bin. Und wenn er dann solche Sachen jetzt ablässt, wieder bei Instagram und so, hätte er wahrscheinlich am Tag, nächsten Tag auch nicht mehr gemacht. Aber vielleicht mit dem ersten kleinen Pilz dann nach dem Sieg im Bus ein bisschen übermotiviert das Handy aufgemacht und einfach mal losgelabert. So ist er halt.
Der Max. Ist auch wichtig, dass dann die Emotionen auch aufgezeichnet werden, dass man auch, auch irgendjemand mal dir sagt, was er denkt über so ein Spiel. Dass er nicht immer nur quasi die diplomatischen Kommentare an der Seitenlinie kommen, sondern auch mal so aus dem Herzen der Mannschaft auch mal was gesagt wird.
Absolut, ja. Absolut.
Und er hat es ja auch eingeordnet, dass die allermeisten Fans werfen ja nicht irgendwelche Grönemeyer-CDs oder sowas, sondern wollen einfach nur das Spiel sehen und Spaß haben und ein paar Chaoten sind dazwischen. Und die kann man dann ja auch mal herauspicken und ein bisschen dissen.
Ja, absolut. Ja, und Bochum kann sich jetzt ja auch nicht unbedingt beschweren. Trotz dieser Niederlage bleiben sie auf Platz 12 stehen, sogar vor Wolfsburg und Gladbach. Also das ist eine super Hinrunde für einen Aufsteiger. Haben genau die 20 Punkte, die man ja auch gar nicht mehr unbedingt zur Hälfte braucht. Es sind ja auch so viele Teams schon mit weitaus weniger Punkten drin geblieben. Also sind 20 Punkte echt schon ein gutes Polster.
Gerade wenn man ein Team wie Fürth hat, das unten da mit 5 Punkten hängt, ist ja quasi ein Abstiegsplatz auch schon vergeben und dann reicht auch deutlich weniger als 40 Punkte am Ende wahrscheinlich.
Ja. Gut, zwei schnelle Spiele oder drei noch zum Abschluss, über die wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen werden. Aber auf jeden Fall Frankfurt gegen Mainz zunächst mal 1-0 Sieg für Frankfurt. Das war jetzt der 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen. Also die haben eine richtig krasse positive Entwicklung da gemacht, genommen, die Frankfurter. Und
ja.
Es ist so ein S-Bahn-Derby. Das wusste ich auch gar nicht. Also wusste ich, weil wir waren ja letztens in Frankfurt und habe dann auch den Plan da gesehen, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ist der irgendwie eine halbe Stunde oder so nicht mal mit der S-Bahn von Frankfurt nach Mainz und umgekehrt. Ja, und das Spiel gewinnt Frankfurt. Gegen Mainz, die ja auch eine sehr gute Hinrunde spielen. Also.
Ja, S-Bahn-Derby ist ein schöner Begriff.
Ja. Ja, was sagst du dazu? Also ich meine, das ist schon interessant, oder? Dass jetzt Frankfurt da noch so eine Entwicklung genommen hat.
Komplett. Wir als Hertha können uns ja ein bisschen auf die Fahne schreiben, Frankfurt vielleicht wachgerüttelt zu haben ein Stück weit.
Ja,
wir waren ja zugegen beim Spiel Hertha Frankfurt in Frankfurt im Deutsche Bank Park und haben da ausführlich berichtet. Und da hat die Hertha ja 2-1 gewonnen, weil sie dankbarerweise kurz vor Schluss mit 2 Toren geführt hat. Und das war, danach kam noch, glaube ich, eine Niederlage auf jeden Fall. Und danach ging der Höhenflug der Adler los. Und da können wir, glaube ich, als Berliner sagen, da haben wir beigetragen dazu, dass wir mal die auf den Pott gesetzt haben, gesagt haben, so geht's nicht weiter. Wenn ihr hier noch was erreichen wollt in der Saison, müsst ihr ein bisschen mehr zeigen. Und ich glaube, da kann uns ganz Frankfurt dankbar für sein.
Richtig, ja. Ja. Bei Adler muss ich immer an diesen wunderschönen Song von, ich glaube, Pur ist das, ne? Adler sollen fliegen. Ja. Adler sollen fliegen. Ich glaube, der wurde ja damals irgendwie für die Skisprung-Adler geschrieben. Ganz fantastischer Song. Ja, na, sie haben, das ist ja auch krass. Sie haben ja, wir haben gegen sie gewonnen. Davor hatten sie gegen die Bayern übrigens gewonnen, ne? Und dann haben sie nochmal gegen Bochum verloren. Also gegen uns verloren, gegen Bochum verloren und dann ging es so langsam los. Gegen Leipzig einen Punkt geholt, gegen Fürth auswärts gewonnen, gegen Freiburg auswärts gewonnen, gegen Union gewonnen, dann nochmal kurz eine Niederlage gegen Hoffenheim und dann Leverkusen geschlagen, Gladbach geschlagen, jetzt Mainz geschlagen. Also die haben wirklich sehr, sehr gut da in die Spur gefunden und stehen jetzt wieder auf Platz Nummer, ich glaube, 6 und haben dadurch, nee, 6 kann nicht sein, da steht Union, aber dann stehen sie auf Platz 5 sogar. Ja, punktgleich nämlich.
Noch besser.
Ja, nur ein Tor mehr geschossen oder ein Tor, besseres Torverhältnis. Ja, also spannende Entwicklung in Frankfurt, in der Bankenstadt Frankfurt. Mainz ein bisschen ausgebremst, gut. Gegen Hertha noch 4-0 gewonnen, jetzt 1-0 verloren. Ich glaube, die sind zufrieden trotzdem mit der Runde. Es ist ja auch alles sehr eng da. Also.
Die können da unter Baum sitzen, ohne sich zu grämen.
Ja, definitiv. Stehen zum Beispiel vor RB Leipzig. Ja, die gestern eine, ich glaube, vielleicht das war mit dem Hertha-Sieg gegen Dortmund, war das die Überraschung des Spieltags definitiv. Dass Bielefeld da gewonnen hat in Leipzig. Du hast sogar noch ein Adjektiv für diese Überraschung notiert. Henning, bitte sage sie.
Es ist eine sogenannte faustdicke Überraschung, wo immer das herkommt. Wenn da jemand Informationen hat, wann eine Überraschung eine faustdicke ist und wer das zuerst gesagt hat. Aber ja, es war auf jeden Fall eine faustdicke Überraschung. Wenn, das ist der Prototyp einer faustdicken Überraschung. Für Bielefeld natürlich wahnsinnig wichtige Punkte im jetzt schon ausgerufenen Abstiegskampf. Die sind auf Platz 17, damit 16 Punkten und natürlich wahnsinnig wichtig, da in Leipzig Zähler mitzunehmen.
Ja, total. Und in Leipzig auch Geisterspiel, ne? Weil Sachsen ja auch Geisterspiel und Bayern ja auch und dementsprechend vielleicht liegt es daran, gut, die Bayern haben 4-0 gewonnen, Leipzig verliert dann 0-2, scheint dann nicht ganz unbedingt im Zusammenhängen, aber der neue Trainer Tedesco, Domenico Tedesco, ja, kommt auch nicht so richtig da in Fahrt, also da ist der Wurm drin in Leipzig. Und für Bielefeld freut es einen irgendwie, weil man Bielefeld mag, weil Bielefeld ist irgendwie ein sympathischer Verein, das ist ein Arbeiterverein, oder es ist ein Arbeiterverein, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner, bodenständiger Verein, der da auf seiner Alm ganz kleine Brötchen backt und jetzt erneut ist zumindest ja gut, auf gutem Wege ist, in der Liga zu bleiben, wenn sie so weitermachen.
Auf jeden Fall. Also der einzige Rückschlag, die glattrote Karte gegen Klos in der 70.
Ja.
Nach Eingreifen vom Videoschiedsrichter, da nochmal von Gelb auf Rot umentschieden wurde, muss man abwarten, wie viele Spiele Sperre das bringt, aber wahrscheinlich zwei, drei werden es werden. Und da müssen wir gucken, wie sie ohne den klarkommen. Ist ja doch vorne drin echt auch eine Macht. Auch wenn er jetzt sehr viel eingewechselt wurde in letzter Zeit, gar nicht unbedingt Startelf gespielt hat, aber trotzdem den auf der Bank zu haben, ist auch schon mal ein guter Joker.
Definitiv, ja. So, dann wollen wir schon hier im Abstiegskampf stecken. Führt gegen Augsburg. Ja, eine müde Nullnummer. Passend zum Tabellenstand der beiden. Da ging nicht so wirklich was und ich glaube, das ist ein Spiel, über das man jetzt auch nicht so viele Worte verlieren muss. Einzig interessant, ja. Das führt dann halt punktet.
Ja.
Aber ja, Punkt, das ist die Chance.
Haben jetzt einen Sieg, zwei Unentschieden. Aber klar, es sind liegen gelassene Punkte für Augsburg anscheinend. Aber anscheinend wollten sie auch zu sehr nicht verlieren, als dass da genügend Risiko gegangen wurde, um vorne noch ein bisschen mehr zu machen. Und dann ist es am Ende ein Sieg der Abwehrreihen, wenn man es positiv formulieren will. Aber ja, besonders ansehnlich war es nicht.
Nee, das kann man nicht sagen. Ja, damit ist der Samstag und der Freitag abgeschlossen. Heute stehen noch zwei Spiele auf dem Tableau. Freiburg gegen Leverkusen, schönes Spiel, schönes Spitzenspiel. Und ja. Köln empfängt den VfB aus Stuttgart, der auch im Abstiegskampf drinsteckt dieses Jahr. Ja, die sollten dann doch vielleicht gewinnen, wenn sie beruhigt die Weihnachtsgeschenke auspacken wollen. Und Köln ist gut drauf. Zumindest sehr solide drauf. Und wenn sie es gewinnen, haben sie auch einen schönen Hinrundenabschluss. Also ja, ich denke, das sind zwei ganz gute. Das bei beiden steckt was drin. Also bei beiden steckt was drin. Kann interessant sein. Freiburg kann sogar mit dem Sieg auf Platz 3 springen. Also ist auf jeden Fall ein schöner Sonntag im Vergleich zu vielen anderen Sonntagen.
Ja, mach was her.
Wollen wir das kurz tippen noch? Dann haben wir noch so ein bisschen Thrill hier am späten, frühen Nachmittag.
Ja, ich glaube, dass Freiburg Leverkusen schlägt mit 2-1.
Mhm, okay. Ich glaube, wird ein Ich glaube, das wird ein 3-1 sogar für Freiburg. Ja, und Köln-Stuttgart?
Köln, ja.
Ich sag 2-2.
Oha, ich sag 2-0 Köln.
Oha. Gut, wir werden es sehen. Bin gespannt. Kurz Päuschen, kurz den Akku auffüllen.
Ja.
Kurz einen kleinen Snack und dann blicken wir nach England.
Ja. Dann blicken wir nach England auf die Insel.
Auf die Insel.
Die droht von der Welle überspült zu werden.
Das ist so krass, finde ich, ne? Können wir gleich darüber reden, aber ich finde, das ist, in England geht es immer irgendwie los. Ich habe das Gefühl, dass da immer am Anfang sozusagen wird es da am schlimmsten und dann kommt es irgendwann rüber in den Rest von Europa. Das ist echt krass.
War ja bei der Industrialisierung dasselbe.
Ja, und bei allen, bei den Modetrends auch so. In London werden immer die Modetrends gesetzt und irgendwann schwappen sie dann auch noch nach Berlin über.
Ja.
Auch musikmäßig, oder? Vieles.
Schon.
Da bist du ja so der Experte.
Ja.
Ja, gut. Dauert halt mal ein bisschen, bis der Ärmelkanal überwunden ist, ne?
Das stimmt. Mal eine kurze Pause.
Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.
Now in a situation like this now, let's take our situation now. If a player is not vaccinated at all, he's a constant threat for all of us. Without, he doesn't want to be a threat, of course. It's not that he thinks, oh my God, I don't care about the others, but he is. So we have to find different scenarios. So he has to change in a different dressing room. He has to eat in a different dining room. He has to sit in a different bus. He has to drive to wherever in a different car. And from an organization point of view, it's a real mess. It's a real mess. If you really want to follow the protocols, it's incredibly difficult to do.
Ja, das war Jürgen Klopp, der uns England erklärt. In der Pressekonferenz vom FC Liverpool. Und damit begrüßen wir euch alle herzlich zurück zur zweiten Hälfte von der Folge 79 von Doppelspitze, der Fußballpodcast, am 4. Advent, 19.12.2021. Ja, Jürgen Klopp, gerne mal bekannt für klare Aussagen in Pressekonferenzen, Leon. Der hat jetzt mal zusammengefasst, wo das Problem mit ungeimpften Spielern liegt. Und die Frage des Journalisten war, wird der Impfstatus eines Spielers in Zukunft vielleicht auch Auswirkungen auf seinen Marktwert haben? Und da meinte Jürgen Klopp, ja klar, weil wenn ich einen ungeimpften Spieler habe, der ist für uns eine konstante Bedrohung, der kann jederzeit erkranken, auch einen schweren Verlauf haben und in Quarantäne müssen. Und man muss quasi so eine Parallelwelt aufbauen für den mit einem eigenen Catering, einem eigenen Shuttle-Service, da hat man quasi so einen zweiten Teil der Mannschaft und das kostet Geld, das ist, kostet Aufwand, Logistik, Strapazen. Da werden Vereine nicht immer Bock drauf haben. Also England ist gerade in großer Not.
Ja, man muss ja so ein bisschen auch den Hintergrund erklären. Wir haben es eingangs schon gesagt, also die Omikron-Variante des Virus greift mit großen Schritten um sich, sagt man glaube ich so, ne? Schreitet mit großen Schritten voran. Gott, Zeit, dass Weihnachten wird. Auf jeden Fall ist sie ein Problem, weil sie auch dafür sorgt, dass in der Premier League, abgesehen davon, dass natürlich einfach viele Menschen erkranken und die Krankenhäuser sich immer weiter füllen, dass auch der Sport natürlich davon beeinträchtigt wird und die Premier League in dem Fall viele Spiele schon absagen musste. Was auch daran liegt, dass ziemlich viele Spieler in der Premier League nicht geimpft sind. Also die Impfquote ist im Vergleich zu Deutschland und anderen Ligen sehr, sehr niedrig. Liegt ungefähr bei unter 70%, glaube ich, was die letzte Zahl, die ich gesehen habe. Und in Deutschland und Spanien um und bei wohl angeblich bei rund 90%. So, und selbst Joshua Kimmich, der ja anfangs gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, dann den Scheiß hatte, jetzt sagt er, hätte ich mich mal lieber impfen lassen. Und jetzt will er sich ja auch nochmal eine zweite reinhauen, nachdem er dann ausreichend sozusagen Abstand hatte zu seiner Genesung, weil er sagt, das war nicht geil. Und fällt ja auch komplett für den Rest der Hinrunde aus. Und auch andere Spieler, die es hatten, leiden darunter noch. Und ja, das ist alles nicht geil. Und in dem Zusammenhang Jürgen Klopp, der sagt, wenn wir einen ungeimpften Spieler haben, müssen wir dem eine Sonderbehandlung zugutekommen lassen, die natürlich extrem alles lähmt und schwerfällig macht und so. Und es ist natürlich auch ein Wahnsinn, dass wir jetzt darüber reden, ob das den Marktwert eines Spielers beeinflussen kann, ob er geimpft ist oder nicht. Das ist schon echt absurd. Ne?
Ja.
Er hat ja auch noch
träumen lassen.
Ja, also nur eine kurze Sache noch, weil er hat nämlich auch, ich glaube, wahrscheinlich war es die gleiche Pressekonferenz gesagt, wir sollten generell offener damit umgehen, auch wenn Spieler infiziert sind. Das wird ja auch mal alles unter so einem Deckmantel gehalten, ne? Ganz oft, dass es irgendwie heißt, ja, der fällt aus, der ist verletzt oder so, aber nee, warum sagen wir die einfach, der ist infiziert? So, Punkt.
Ja. Ja, hat er klar gesagt, wenn er sich einen Knöchel bricht, sagen wir auch, hat sich einen Knöchel gebrochen. Ja. Wenn er Corona hat, sagt man, ja, einige Mitarbeiter und Spieler im Umfeld haben da so eine Infektion. Ja, es wird einfach nicht transparent umgegangen. Auch der ganze britische Verband ist ja sehr in der Kritik gerade, weil die Spiele teilweise sehr kurzfristig abgesagt werden. Mhm. Jetzt am vergangenen Wochenende ein Spiel, wo die Fans schon angereist waren, die Auswärtsfans. Ja. Und die stehen dann da und dann erfahren sie quasi, das findet überhaupt nicht statt. Und auch die Medienberichterstattung, also die bauen alle auf, der Ü-Wagen fährt vor, die Kabel werden verlegt, die Chinch-Klinke-Peitsche wird ausgepackt und überall reingestöpselt und dann stellst du fest, achso, das Spiel, über das wir berichten sollen, das findet gar nicht statt. Und da reagieren einige mit mit Humor drauf. Hier Gary Lineker, der ja gerne mal was twittert, englische Fußballlegende, hat gesagt, gut, dann müssen wir jetzt wenigstens nicht uns drum streiten, wer hier in der BBC-Berichterstattung am Abend quasi, in welcher Reihenfolge wir die Spiele zeigen. Haben wir einen Streitpunkt weniger am Abend. Aber ansonsten fällt es vielen, glaube ich, schwer, das mit Humor zu nehmen, weil man einfach sich vom Verband auch nicht gut aufgehoben fühlt. Also die scheinen das nicht ernst genug zu nehmen und ja, scheinen auch mit dem Ernst der Lage nicht umzugehen, letztlich.
De facto ist es ja auch so, dass in England musst du ja noch mehr Spiele durchdrücken in einem Kalenderjahr. Dementsprechend haben sie einfach viel, viel weniger Pausen noch. Und das ist jetzt ja auch so eine Diskussion, ne? Wie weit können überhaupt gewisse Spieltage oder Spiele noch nachgeholt werden, wenn die abgesagt werden? Also das ist auch ganz schön heftig, weil eben dieser Terminkalender so eng ist und weil nämlich nächstes Jahr auch wieder eine WM ansteht, plus Nations League und hast du nicht gesehen, also da sind auch wieder einige dann Spiele, die nochmal dazukommen im Kalender, zu den ohnehin schon sehr vollen Ligen, die auch abgearbeitet werden müssen. Also das ist, hat auch so alles von so abgearbeitet. Das ist ja auch so das Ding. Es hat wenig von wir genießen es sozusagen und haben irgendwie da was uns Spaß macht, sondern es kommt mehr, so ist ja auch schon seit längerer Zeit so, aber jetzt wird es einem nochmal so augenscheinlich vor Augen geführt, dass es einfach nur darum geht, den Spielplan abzuarbeiten und die TV-Gelder und so weiter zu befriedigen und sozusagen das dem gerecht zu werden, was man da unterschrieben hat als Vertrag. Und das führt einem so diese Absurdität des ganzen Businesses nochmal so krass vor Augen. Und wenn dann so ein Virus kommt und da irgendwie die Pläne zerstört, dann wirkt dieses ganze Geschäft so ein bisschen hilflos auch.
Komplett. Wir haben es ja in dieser ersten Corona-Saison 2021 gemerkt, als ja durch die Pandemie, den Ausbruch der Pandemie quasi der Saisonstart deutlich nach hinten verlegt werden musste, weil die Saison 1920 auch erstmal zu Ende gespielt werden musste. Dann haben wir gesehen, dass da eigentlich gar kein Platz ist, groß zu schieben. Und dass man, gut, wir hatten jetzt 2021 zum Glück keine WM, EM, aber es ist quasi, ja, gar keine Möglichkeit da jetzt zu sagen, wir machen mal eine Pause. Es wird ja in England auch gefordert, dass man sagt, wir machen jetzt kurze Unterbrechung und dann gucken wir weiter. Aber es gibt ja keine Chance, quasi die Spiele zu schieben. Und wir gucken ja immer mal auf den Handball auch hier als Vergleichssportart. Und da haben wir auch den komischen und absurden Fall schon gehabt, dass wenn so Spiele aufgrund von Erkrankungen geschoben werden müssen, dass dann teilweise am selben Spieltag oder am selben Tag ein Champions-League-Match und eine Bundesliga-Partie anstanden für Mannschaften wie Rhein-Neckar-Löwen, auch für Flensburg, wo dann quasi, weiß nicht, die Junioren dann nach Leipzig geschickt werden zum Bundesliga-Spieltag und der A-Kader dann das Champions-League-Match macht, weil es sind es auch quasi, wenn die DFL und die UEFA sich da nicht einig werden würden, weiß ich nicht, ob im Fußball sowas dann auch denkbar wäre, dass man einfach dann sagt, gut, wir haben jetzt keine Tage mehr übrig, aber wir wollen beide das durchführen. Und dann hat ein Verein plötzlich zwei Spiele an einem Tag. Das ist ja auch eine Sache, die jetzt im Fußball, kann man sich das nicht so richtig vorstellen, weil es da alles, es geht um noch mehr Geld, es ist alles noch ein bisschen ja, professionalisierter, klingt wie ein Diss an den Handball, aber es ist alles noch ein bisschen größer und aufgepusteter. Ja. Aber die Frage ist, wie will man es machen, weil die Tage sind irgendwann durch und du kannst auch nicht jeden Tag ein Spiel machen. Also das ist eine sehr verfahrene Situation und da merkt man, was für ein Hamsterrad das auch ist für alle Beteiligten.
It really is, ja. Und dann steckst du da drin und kommst nicht mehr raus. Ne? Das ist das Problem, was auch, glaube ich, Jürgen Klopp spürt, so den ich ja eher auch so für sehr verantwortungsbewusst halte, aber der auch natürlich merkt, so das, was da dran hängt, ne? Der irgendwie auch so diesen Business, das Business erfüllen muss, so, ja. Ist schon sehr bemerkenswert und es ist in der Premier League wirklich krass, was da, ich glaube, da hat nur ein oder zwei Spiele haben stattgefunden am gesamten Spieltag. Das war Wahnsinn, was da alles ausgefallen ist, weil es eben so krass viele Fälle gab bei den Mannschaften. Und ja. Das ist schon wirklich übel. Und ich meine, auch in der Bundesliga hörst du ja immer wieder so, ja, der hat es jetzt auch, der auch. Ich meine, wenn du überlegst, alleine ne, Nagelsmann irgendwie nicht an der Seitenlinie, weil er Corona hatte, Jesse March auch bei Leipzig und so auch die Trainer trifft, dann hast du immer wieder Spieler halt, jetzt auch mit Kimmich zuletzt und so. Und da sind ja noch viel, viel mehr Fälle, die aber auch nie so wirklich immer transparent berichtet werden. Das ist das, was Kloppo ja auch meinte. Das finde ich auch so geil. Dann hörst du es immer so, ach so, Corona, okay, cool. Ja,
also es war ja bei Nagelsmann auch erst eine Erkältung oder Grippe und zwei Tage später wurde dann gesagt, ja gut, ist Corona. weiß nicht, ob es jetzt schon getestet war zu dem ersten Zeitpunkt oder ob das jetzt bewusst quasi nicht kommuniziert wurde, aber es ist schon.
Ich meine, gut, ich auf der anderen Seite, weiß ich auch nicht, ist das immer so, also es ist ja auch letztendlich immer noch eine Krankheit und nicht jeder, also es gibt ja auch so eine Art, also du musst ja nicht, es darf nicht jeder, sollte nicht jeder vielleicht wissen, auch was du hast sozusagen, ne? Ich glaube, da müssen wir halt auch aufpassen, aber irgendwie hat der Fußball so viele Sonderrechte durch Corona auch erhalten, dass man sich, glaube ich, wünscht, dass damit transparenter umgegangen wird. Das ist, glaube ich, das Ding. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, dass man einfach auch das Gefühl hat, dass das dass es gut gemanagt wird. Ich meine, wir hatten ja ganz am Anfang 2020, als es darum ging, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, auch das Zitat von, ich glaube, von den Seiten der, Klinsmann? Lehmann. Ich glaube, Jens Lehmann, einer der vielen Männer, Jens Lehmann, meinte doch, glaube ich, das sind alles so junge, durchtrainierte Leute, wenn die das kriegen, ist nicht so schlimm.
Naja, das war Jens.
War das Lehmann?
Ja, das war Jens.
Und damals ja noch in Hertha.
Ja, einer von Herthas glorreichen Personalentscheidungen der letzten zwei Jahre. Zum Glück jetzt ja nicht mehr.
Und da haben wir uns ja, also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir uns von der Aussage auch schnell und jetzt mittlerweile auch weit wegbewegt haben. Also es gibt ja viele Fälle, in denen sehr junge und auch fitte Menschen sehr schwere Verläufe hatten teilweise und auch leichte Verläufe mit Long-Covid am Ende. Das ist ja auch so eine Sache, wenn da jetzt die ganzen Fußballer mit Spätfolgen noch zu kämpfen haben, dann sind da auch viele Karrieren vorbei. Also diese ganze Long-Covid-Sache ist ja auch bisher wenig erforscht und hat ja auch schon junge Leute getroffen, die auch einen leichten Verlauf hatten teilweise. Und dann genesen waren, sich wieder gut gefühlt haben und dann zwei Monate später merken, irgendwie komme ich die Treppe nicht mehr hoch oder ich muss Pause machen, wenn ich in die Küche gehe. Und das, also da ist, glaube ich, auch, also da darf man auf keinen Fall leichtfertig mit umgehen und man kriegt das Gefühl nicht los, dass es den Fußballverbänden in vielen Ländern Europas, vor allem jetzt in England, noch nicht, der Ernst der Lage nicht so richtig bewusst ist.
Hm. Ja. Also mal abwarten, wie es da weitergeht. Ja, Kapitel England. Behalten wir im Blick und schauen aber jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss dieser 79. Doppelspitze-Folge auf die Hinrunde und dann nochmal kurz, was danach ansteht. Aber ja, Hinrundenfazit. Also ich finde, es gab dieses Mal schon einige Überraschungen, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Also gerade so der Absturz von Gladbach und Wolfsburg und mit so ein bisschen Einschränkung, weil nicht ganz so ein krasser Absturz, aber auch von Leipzig, fand ich jetzt schon wirklich ja, bemerkenswert. Dann hast du natürlich oben, gut, Bayern und Dortmund marschieren weg, Bayern noch viel krasser vor Dortmund, das hatten wir vorhin schon das Thema. Freiburg auch eine mega Überraschung, finde ich, dass die wieder so krass da oben mithalten können und das heißt wieder, das ist ja zum ersten Mal, dass es wirklich so krass konstant da oben auch dann so bleibt. Dann müssen wir natürlich die Rückrunde abwarten, aber das finde ich schon sehr bemerkenswert. Mainz ist auch eine Überraschung, irgendwie Hoffenheim irgendwie auch. Also es gibt mehr Überraschungen als sonst, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Wie wir vorhin schon angedeutet hatten, gibt es halt ganz oben keine Überraschung. Also die ersten beiden hätte man sich so aufmalen können. Auch das, dass die beiden jetzt quasi mit 9 Punkten weggezogen sind, birgt wenig Potenzial, dass sich da noch was tut in Richtung Spannung. Aber klar, du hast hier drei genannt, die jetzt ein bisschen in der Krise stecken, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, dafür oben reingekommen, also Nutznießer dieser Situation sind Hoffenheim, Union Berlin und Freiburg, die doch deutlich weiter oben stehen, als man das jetzt vielleicht erwartet hätte. Und die ja so ein bisschen die Plätze einnehmen, die sonst Wolfsburg, Gladbach und Leipzig hätten. Und ich meine, Freiburg kann jetzt heute, wenn die gewinnen, auf Platz 3 springen und also auf Platz 3 überwintern, das würde im Breisgau, glaube ich, den einen oder anderen sehr freuen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre krass, wenn sie das schaffen würden heute, würde mich auch persönlich sehr freuen. Weil dann hast du auch mal ein schön anderes Tabellenbild, das man sich gerne dann auch einrahmt. Ja, zur Hertha haben wir auch schon alles gesagt. Das ist jetzt natürlich nochmal ein guter Hinrundenabschluss, so mit dem Sieg gegen Dortmund. Bleibt aber alles sehr wackelig. Ja, muss man jetzt mal gucken, wie es dann in der Rückrunde weitergeht mit Korkut auch. Und unten ist es eng. Stuttgart wird je nachdem auch, wie sie heute vielleicht spielen, aber generell auch noch weiter unten drin bleiben. Augsburg natürlich, Bielefeld, das sind so die Kandidaten, die da definitiv mitkämpfen werden und gegen den Abstieg. Du hast vielleicht auch nochmal dann einen von den, also ich glaube schon, dass Gladbach und Wolfsburg auch über längere Sicht dann nochmal in der Rückrunde unten drin bleiben. Bochum sehe ich auch noch nicht so ganz aus allem raus. Also, ja.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn Wolfsburg und Gladbach sich nochmal fangen sollten, dann ist diese Tabelle jetzt gerade sehr trügerisch, weil Teams wie unsere Hertha, Bochum und auch Köln, die auf 10, 11, 12 stehen, das sieht jetzt gerade sehr gut aus, fühlt sich sehr gut an. Man wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit, aber wenn Gladbach und Wolfsburg sich fangen sollten in der Rückrunde, dann ziehen die vorbei und auf einmal tut sich da so eine Lücke von zwei Tabellenplätzen auf und das Bochum halt nicht mehr 12., sondern 14. Und es sind halt zwischen Köln auf Rang 10, punktgleich mit Leipzig auf 9, bis Bielefeld auf Rang 17 sind es halt auch nur 6 Punkte. Das heißt, da ist auch wenig Abstand und jetzt gerade bist du auf Platz 10, fühlt sich sehr gut an, mit 6 Punkten Abstand auf einen Abstiegsplatz, aber wenn du dann auf Platz 12 bist oder von Platz 12 auf Rang 14 runtergehst, dann bist du auf einmal wieder ganz nah dran und punktemäßig auch nicht so weit vorne und ich glaube, dann könnte es nochmal auch knifflig werden für viele Vereine. Also ich glaube, unten wird es wirklich richtig spannend und der Kampf um Europa auch. Ich glaube, da können wir uns auf eine Rückrunde freuen auf jeden Fall.
Ja, und die beginnt ja relativ kurz nach Weihnachten auch schon, oder kurz nach Neujahr, am 7. Januar schon. Also das ist wirklich keine lange Winterpause. Das ist, ja, auf jeden Fall nicht viel Zeit, um sich Winterspeck anzufressen auch. Das ist auch von Vorteil. Ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, als Spieler wie Marcelinho oder Ronny aus der Winterpause zurückkamen und man dachte, hui, da wurde aber nicht so viel trainiert und dann erstmal wieder die Funde purzeln mussten. Das war so krass immer früher. Die ganzen Boulevardzeitungen, die sie überschlagen haben mit Winterspeck und so, gibt's alles gar nicht mehr. Ja. Ist alles weg.
Das war auch schön, als die Rückrunde hat ja eigentlich traditionell Ende Januar erst begonnen, als auch noch Schnee lag zwischendurch, muss man dazu sagen, als es auch einen Anlass gab quasi, nicht jetzt am 7. Januar gleich weiterzuspielen. Da war richtig schön Zeit da in Südamerika die Familie zu besuchen und sich bekochen zu lassen, ja. Das stimmt, es war eine schöne Zeit, unbeschwert irgendwie oder gerade nicht unbeschwert. Ja.
Ordentlich beschwert, ja. Was ist das typische Weihnachtsessen in Brasilien? Könnt ihr das bitte, könnt das unsere Zuschauer und ZuhörerInnen bitte einmal kurz uns mitgeben per Nachricht bei Instagram oder so, gerne eine DM schicken.
Genau, schreibt es in die Kommis.
Würde mich interessieren, womit man da die Funde sich raufspachtelt. Ich glaube auch viel Süßspeisen. Das sind ja auch so, ist ja auch so generell so Spanien und Italien, Portugal, das sind ja auch so, die essen ja auch sehr viel süß, ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, ölig und süß.
Ja.
Öl und süß.
Viel Ei. Also so Eier nachspeisen auch viel.
Ja, 7. Januar geht es gleich los mit einem Leckerbissen, der tabellarisch mehr verspricht nominell, als er gerade halten kann. Die Bayern empfangen nämlich Borussia Mönchengladbach. Das wird also, da geht es für Gladbach auch jetzt nicht einfach los das Jahr, wenn man ein bisschen in der Krise steckt.
Gut, aber im Pokal haben sie 5-0 geschlagen, ne? Also müssen sie den Pokalmodus schalten.
Vielleicht die Pokaltrikots anziehen. Das hat der Dortmund gemacht in der Saison vor ein paar Jahren, als es in der Champions League wahnsinnig gut lief und in der Liga nicht zusammenkam, wo sie irgendwie auf Platz 17 waren in der Liga und in der Champions League alles gewonnen hatten, haben sie dann die Champions League-Trikots in der Bundesliga angezogen als mentale Stütze. Vielleicht also einfach mal in die Pokal-Jerseys da schlüpfen.
Ja, wenn Gladbach schlau gewesen ist, haben sie die benutzten Trikots von dem Spiel eingeschweißt, in die Tiefkühle gelegt und können die dann jetzt wieder so auftauen, bevor sie gegen die Bayern dann spielen und können mit diesem Schweißdampf, den sie damals hatten, mit diesem 5-0 einfach auf dem Rasen wieder laufen. Und das ist ja auch, da ist viel Testosteron dann auch mit dabei. Da riecht es quasi nach Sieg. Und wenn sie das dann so machen können, dann ballern sie die wahrscheinlich 6-0 weg oder so. Das wäre doch mal, ich hoffe, da hat der Zeugwart dran gedacht in Gladbach. Ja, liebe Grüße, wer auch immer das ist. Weiß ich nicht. Kalle oder wie mag er heißen?
Pitt. Stimmt, ich kann mir gut vorstellen, dass der gar keinen Nachnamen hat intern. Also dass er einfach nur so einen Vornamen hat, auch so Spitznamencharakter hat.
Ja, irgendwie so
Karl-Heinz, aber
Ralle Kalle. Oder so. Oder irgendwie so, ja, und dann hat er so einen Spitznamen. Und dann so, Ralle, hast du nochmal ein M für den Embolo? Für den Breel? Ja, okay. Genau. Also hoffentlich hat Ralle dran gedacht.
Hoffentlich. Auf jeden Fall, also die Bayern, für die Bayern ist Gladbach ja so eine Art Angstgegner. Also die sind ja nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, trotz vieler deutscher Meisterschaften. Ist halt die Frage, ob da jetzt die Fohlen auswärts in München was reißen können. Muss man abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ansehnlicher Saison- oder Rückrundenstart.
Genau, und bevor das losgeht, sehen wir oder hören wir uns noch einmal wieder. Denn wir wollen am 26. Dezember, rund um den 26. Dezember, den zweiten Weihnachtsfeiertag, eine Folge noch aufzeichnen mit einem Jahresrückblick, den klassischen, traditionellen Doppelspitze-Jahresrückblick mit so ein paar kleinen Bonbons, auch für uns selber persönlich, ja, da werde ich vielleicht nochmal die Feuerzangenbowle anschmeißen und ein paar Plätzchen backen und dann werden Henning und ich uns zusammensetzen und nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Da ist ja auch wieder, ich kann diese Phrase nur wiederholen, aber da ist einiges passiert. Einiges.
Ja, ich glaube, ich backe auch noch ein paar Plätzchen. Habe ich Lust drauf.
Oh, schön.
Dann können wir zusammen backen. Und dann,
ja, das wäre schön. Ja.
Setzen wir uns zusammen, machen wir eine Kerze an und sinnieren nochmal über das Jahr.
Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Da ist wirklich viel los. 2021.
Genauso ein beschissenes Jahr wie 2020. Toll. Ja. Nein, aber wir müssen auch die positiven Sachen sehen, ja, für die wir auch dankbar sein können. Vielleicht machen wir das. Wir machen einfach so eine Rubrik, was schön war in diesem Jahr. Und dann gucken wir uns das an und dann gehen wir auch mit so einem Positive Vibes in das Neue. Das wäre doch toll. In diesem Sinne, Henning, schön war's. Ich wünsche dir noch einen schönen vierten Advent.
Ich dir auch. Und frohe Weihnachten schon mal.
Oh,
ja, ich denke vorher, stimmt. Weiß ich nicht, ob wir es noch vorsehen, aber schon mal frohe Weihnachten.
Ja, also wir wohnen zwar in einer Stadt, aber das ist ja in Berlin immer so eine Sache. Man läuft sich ja seltenst über den Weg.
Das ist ja auch ein Bundesland am Ende des Tages.
Wir wohnen in einem Bundesland, es ist immer in einem Bundesland, ja. In Schleswig-Holstein läuft man sich auch nicht über den Weg. Wenn der eine in Heide wohnt und der andere in Nibel, dann wird das auch schwierig, ja.
Eben, dann fährt der Ring nicht und dann sieht man sich nicht.
Ja, ja, dann wünsche ich dir das auch und Kater noch ein bisschen aus.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir raus mit Marco Rose, dem Weihnachtselfen auf der Trainerbank von Borussia Dortmund, der lässt sich einfach auch, also man darf sich Weihnachten nicht kaputt machen lassen und also ich würde sagen, wir versprühen so ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung zum Ausklang mit Sir Marco Rose und wünschen euch alle frohe Weihnachten, euch alle, wünschen euch allen frohe Weihnachten.
Merry Christmas.
Guten Rutsch noch nicht, weil wir hören uns noch einmal vorher mit dem Jahresrückblick und schöne Feiertage. Eure Doppelspitze.
Feliz Navidad.
Meine Familie freut sich auf mich, ich freue mich auf meine Familie. Also Weihnachten lasse ich mir sicherlich nicht nehmen.